Wenn die Macht mit einem ist, wie kann man da nicht erfolgreich sein? Mit diesem Satz begrüßen wir Sie in der heutigen Folge. Die Auflösung folgt. Ebenfalls schauen wir auf den Nachfolger von Rolex als einen der neuen Hauptsponsoren der Formel 1.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, so Lukas, das war's dann wohl erstmal zumindest mit den Rekordständen beim DAX. Wenn wir jetzt gleich auf die Woche zurückgucken, dann müssen wir schon festhalten, dass wir uns doch erstmal zumindest ein Stück von den jüngsten Höchstständen aus der vorletzten Woche verabschiedet haben. Da lagen wir noch bei knapp 19.500 Punkten. Ja, und wir haben letzte Woche zwischendurch sogar unter 19.000 Punkten gelegen. Und mit Blick auf die Märkte ganz aktuell scheinen wir da auch heute Morgen erstmal wieder mit zu kämpfen mit dieser Marke. Aber auf Wochenbasis haben wir die Marke dann zumindest doch nochmal halten können. Lukas, du kommst gleich nochmal zu den Gründen. Aber erstmal kommen wir dann kurz zu den Indexständen. DAX, wie gesagt, knapp über 19.000 Punkten. Wie gesagt, da stehen wir auch aktuell circa vorbörslich. Das sind auf Wochenbasis immerhin ein Minus von fast 2%. In den USA sieht es dann doch einen ganzen Tacken langweiliger aus. Hier ist auf Wochenbasis quasi gar nichts passiert. Nasdaq und S&P 500, ein minimales Minus von circa 0,1% zur Vorwoche. Das ist dann wahrscheinlich die Ruhe vor dem anstehenden Sturm, Fragezeichen, zumindest vor der Berichtssaison. Die geht diese Woche nämlich los, aber Lukas, ja, da kommen wir nachher auch nochmal beim Ausblick drauf zu sprechen. Kommen wir aber erstmal zu dem, was wir letzte Woche hatten, Lukas. Zwei Stichpunkte habe ich hier notiert. Da haben wir einmal den Arbeitsmarktbericht aus den USA von vergangenem Freitag und unsere Bundesregierung wird am Mittwoch, also morgen, die Zahlen bzw. die Schätzung zur deutschen Wirtschaftsleistung bekannt geben. Und hier ist am Wochenende wohl zumindest schon mal durchgesickert, dass die Erwartung wohl eher nach unten als nach oben werden korrigiert.
Genau, kleiner Spoiler.
Kleiner Spoiler. Lukas, du bist dran.
Ja, wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Danke, Christoph. Es war eine sehr arbeitsmarktzahlenreiche Woche. Und für diejenigen, die am Freitag dann mal in das Depot geschaut haben, was einer von den guten Tagen war, haben es sicherlich mitbekommen. Die Arbeitsmarktzahlen sind besser als erwartet ausgefallen. Nach einem eher schwachen September werden jetzt 254.000 neue Stellen geschaffen. Der Beschäftigungsaufbau aus den beiden Vormonaten, der ja oft auch dann korrigiert wurden, wurde jetzt tatsächlich nach oben hin revidiert, also auch im positiven Sinne. Und die Arbeitslosenquote am Freitag ging ebenfalls überraschend zurück. Und die Lohnentwicklung zeigt sich auch etwas stärker als erwartet. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf den Kapitalmarkt? Zunächst ist die Nachricht der viel geschaffenen Jobs natürlich ein Indikator, dass eine Rezession erstmal nicht unmittelbar bevorsteht, beziehungsweise vielleicht auch vermieden wurde. Gleichzeitig verdienen die Bürger allerdings auch mehr Geld, was die Inflation antreiben könnte, was dann wiederum die Zinssenkungsfantasie wieder reduziert. Und aus dem Grund sieht man auch bei den dass die Zinsen leicht angestiegen sind letzte Woche, da die Wahrscheinlichkeit einer weiteren extremeren Zinssenkung zunächst etwas unwahrscheinlicher geworden sind.
Aber trotzdem die Tatsache, dass der Arbeitsmarkt so robust ist und auf eine gute wirtschaftliche Leistung in den USA hindeutet, erstmal positiv überwirkt hat.
Genau, da sind gute Nachrichten dann auch gute Nachrichten. Nicht ganz so gute Nachrichten haben wir, was du gerade schon gesagt hast, aus Deutschland, wo Medienberichten zufolge die Wirtschaftsleistung aus Deutschland statt ein Plus 0,3% eher ein Minus von 0,2% zu vermelden sind. Dafür soll es dann 2025 wieder etwas besser werden. Allerdings, ja, du sagtest es, die genauen Zahlen werden wir erst am morgigen Tage hören, aber so viel soll es erstmal aus konjunktureller Sicht
ja, und so bitter es klingt, Lukas, aber die Krisensignale für Deutschland, die mehren sich schon. Dazu passt dann leider auch, dass jüngst die Auftragseingänge in der deutschen Industrie unerwartet deutlich gesunken sind und beim privaten Konsum scheint aktuell auch nicht wirklich was Positives zu erwarten zu sein. Zumindest hat sich die Stimmung im deutschen Einzelhandel ebenfalls verschlechtert. So, das reicht dann aber vielleicht auch mit den schlechten Nachrichten aus Deutschland. Aber so viel besser wird es nicht beim weiteren Rückblick mit den Nachrichten. Denn neben den Konjunktursorgen hierzulande haben wir auch die aktuellen Spannungen im Nahen Osten weiterhin. Und das sehen wir auch, wenn wir jetzt den Rückblick voll machen. Die Risikoaversion nimmt zu. Wir haben so ein bisschen den Risk-Off-Modus. Und das sehen wir vor allem, wenn wir gleich mal auf zwei Dinge gucken, wo wir sonst gar nicht so regelmäßig drauf gucken. Ölpreis und Dollar.
Ja.
Und der Ölpreis, das war eigentlich sowieso schon so ein bisschen verwunderlich, war die letzten Wochen eigentlich fast nur gefallen. Ein Barrel Öl, das sind übrigens vielleicht nochmal nachrichtlich 159 Liter, kostete bis vor ein paar Tagen gerade mal gut $68. Und das waren, vielleicht auch interessant, immerhin fast 20% weniger als vor Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges. Das hat sich aber auch letzte Woche deutlich geändert. Der Ölpreis deutlich angestiegen. Ein Barrel kostet mittlerweile wieder fast $81. Das sind immerhin 16% mehr als vor einer Woche. Und dazu kommt dann noch, dass der US-Dollar so ein bisschen als Krisenwährung gesucht wird. Der Dollar hat auch deutlich zum Euro zulegen können, beziehungsweise der Euro zum Dollar verloren, steht mittlerweile bei unter 1,10. Da standen wir vor gut einer Woche noch bei fast 1,13. Mhm. Gold machen wir weiter, ebenfalls, wenn auch leicht, aber immerhin im Plus. Eine Unze kostet aktuell $2,650. Und zu guter Letzt der Bitcoin. Durchaus eine schwankungsreiche Woche, aber unterm Strich quasi eine Nullrunde. Ein Bitcoin kostet aktuell ca. $63.000. So, heute etwas ausführlicher der Rückblick, das soll es aber gewesen sein. Wir kommen auf die Unternehmensseite, beziehungsweise Lukas, erstmal noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Woche. Du bist ja nicht nur der Krypto-Papst, das hätte beim Thema Bitcoin vielleicht auch noch hingehauen, aber du bist auch, wie du immer so schön sagst, Formel-1-Beauftragter von uns. Und den Dreh zur Vorwoche, den kriegst du am besten, glaube
genau,
ich,
verkündet. Genau, ja, ich bin
jetzt
ja nicht
Stichwort LVMH.
H oder Asch?
Ja, das überlasse ich dir.
Ja, ich habe letzte Woche viel zu LVMH-Aktie erzählt und in der letzten Woche kam dann auch tatsächlich noch eine weitere Nachricht dazu. Und Christoph, du hast es gerade schon gesagt, ich hier als Formel-1-Beauftragter im Team, der nicht ganz so fußballaffin ist, aber dafür mehr zu Formel 1 schaut, fühle mich dann auch irgendwo dafür verantwortlich, die Formel 1 Begeisterten in Sachen Kapitalmarkt und Formel 1
zu bekehren. Ja.
Genau. Ja, was ist passiert? Die LVMH-Aktie oder der Konzern LVMH, oder ich werde hier immer dafür gelobt für meine Aussprache dieses Unternehmens, hat auf jeden Fall mit seiner Marke TAG Heuer, ein Schweizer Uhrenhersteller oder besser gesagt Luxusuhrenhersteller, die Marke Rolex als Sponsor der Formel 1 abgelöst. Damit geht ein 12-jähriger Vertrag zwischen Rolex und der Formel 1 zu Ende und es kommt ein neuer 10-jähriger Vertrag mit LVMH zustande und ich weiß gar nicht, ob es TAG Heuer oder TAG Heuer.
Da bin ich auch draußen.
Sehr gut, bin ich nicht alleine. Die sind zwar schon Sponsor vom Red Bull Team, allerdings kommt dann jetzt nochmal ein richtig dickes Sponsoring mit der Formel 1 dazu. Gleichzeitig ist natürlich auch denkbar, dass der Champagner, welcher dann oben auf dem Podium immer gibt, ab 2025 dann ebenfalls eventuell von LVMH kommt mit der Marke Moët. Allerdings läuft hier der Vertrag mit der italienischen Ferrari Trento noch bis 2025, deshalb gibt es noch keine offizielle Bestätigung, aber insgesamt sprechen wir von einem Volumen von circa 1 Milliarde Euro an Sponsoring und ja, die Aktionäre blieben tatsächlich gelassen, große Ausschläge gab es hier nicht, aber insgesamt ist natürlich die Formel 1 auch ein...
Trotzdem glaube ich, Sport. Lukas, nochmal interessanter Nachtrag. Wir machen direkt weiter und bleiben irgendwie zumindest indirekt bei der Formel 1. Du übernimmst wieder erstes Unternehmen für diese Woche.
Oh, das Rennen kommt auch noch, aber dazu gleich nochmal mehr. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Finger im Spiel und es geht konkret um die Übernahme von Covestro. Covestro als DAX-Unternehmen oder DAX-Konzern sollten die meisten wahrscheinlich schon mal gehört haben. Es handelt sich um einen weltweiten Entwickler und Produzenten von Kunststoffen für alle möglichen Branchen und sitzt in Leverkusen. Und hier wurde letzte Woche am 1.10. ein offizielles Angebot der ADNOC Group abgegeben, nachdem bereits seit letztem Jahr schon darüber spekuliert wurde, ob es hier gegebenenfalls eine Übernahme geben könnte. ADNOC steht übrigens für Abu Dhabi National Oil Company und ist zwar kein direkter Sponsor der Formel 1. Allerdings sieht man sie beim Abu Dhabi Grand Prix immer sehr groß auf den Bildflächen, da sie hier in dem Rennen dann großer Sponsor sind.
Wir werden drauf achten, wenn wir es gucken, das nächste
genau.
Mal, Lukas.
Ja? Das letzte Rennen der Saison in der Regel am 8. Dezember findet es dann statt in Abu Dhabi. Bei dieser spannenden Saison, um das auch noch zu sagen. Aber zurück zu ADNOC. Insgesamt bietet ADNOC den Covestro-Aktionären ein Übernahmeangebot von 62 Euro pro Aktie. Zwar gibt es einen Vorbehalt, welcher besagt, dass mindestens 50% annehmen müssen. Allerdings unterstützt der Vorstand und der Aufsichtsrat diese Übernahme. CEO Markus Steilemann ist überzeugt davon, dass die getroffenen Vereinbarungen im besten Interesse der Aktionären und alle weiteren Stakeholdern sind. Und es besteht daher eine große Chance, dass die Übernahme soweit durchgeführt wird. Das Ganze soll sich allerdings noch bis zur zweiten Jahreshälfte 25 ziehen, weshalb der Kurs dann wahrscheinlich auch nicht direkt auf 62 Euro gesprungen ist, sondern auf heute gegebenenfalls abdiskontiert ist mit einer kleinen Risikoprämie, dass der Deal vielleicht doch nicht stattfinden sollte. Aktueller Stand ist 58,12 Euro und somit 6% unter dem Angebot. Covestro-Aktionäre, die allerdings vor den Gerüchten, also im letzten Jahr, schon bereits die Aktien im Bestand hatten, freuen sich über mehr als 50% Kursgewinn seit Juni 23 und seitdem die Gespräche offiziell bekannt gemacht wurden, diesen Jahres im Juni, gab es trotzdem auch nochmal 20% on top. Und gestern wurde dann auch nochmal bekannt gegeben, dass ADNOC bereits 8,5% an Covestro hält und so kommen sie offensichtlich voran.
Gute Nachricht für die Aktionäre, trotzdem wieder ein großes deutsches Unternehmen, was nicht mehr in deutscher Hand ist. Passt vielleicht zu den Nachrichten von ganz am Anfang.
Das stimmt, ja. Also soll es auch erstmal soweit gewesen sein zu Covestro. Du kommst jetzt zu einem
nächsten Thema,
wissenschaftlicheren Teil, aber...
Genau, ja. Und keine Ahnung, wie es bei dir war, Lukas, aber irgendwie hat man es kaum mitbekommen. Wir hatten aber immerhin in der letzten Woche den drittgrößten Börsengang des Jahres in Deutschland. Wir sind tatsächlich beim Wissenschaftsverlag Springer Nature aus Berlin. Hat übrigens nichts mit Axel Springer Verlag zu tun, das vielleicht auch nochmal an dieser Stelle. Das Börsendebüt war auf jeden Fall geglückt in der letzten Woche. Ausgabepreis lag bei 22,50 Euro und die Aktie stieg dann am ersten Tag immerhin auf deutlich über 24 Euro. Aktuell liegen wir leicht darunter. Aber immerhin 200 Millionen Euro hat man mit dem Börsengang erlösen können. Stellt sich jetzt vielleicht die Frage, was passiert mit dem Geld? Also das Gros soll erstmal in die Schuldentilgung gehen und dafür benutzt werden. Aber das Unternehmen beteuert, nachhaltig profitabel sein zu wollen. Und es soll auch von Anfang an eine Dividende gezahlt werden. 25 Millionen von diesem Erlös sollen auch ausgeschüttet werden an die Aktionäre. Bei den ausstehenden Aktien wären das dann immerhin ca. 94 Cent pro Aktie und das wären Stand jetzt immerhin knapp 3,85% Dividendenrendite. Und das soll auch nicht bei einer Eintagsfliege bleiben. Man verspricht eine solide und kontinuierliche Dividendenausschüttung über die nächsten Jahre. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Zwei Sachen sind vielleicht noch interessant. Erstens, aber ich gestehe es, nicht auf dem Radar gehabt zu haben. 2018 hat Springer tatsächlich schon mal versucht, an die Börse zu gehen. Damals ist das aber an einem geringen Zeichnungsinteresse gescheitert. Und zweitens, vielleicht ganz interessanter Fun Fact, das ganze Projekt Börsengang lief intern bei Springer in Anspielung auf die Hauptfigur in den Star Wars Filmen unter dem Namen Skywalker. Und der Vorstandschef fragte dann auch am Tag des Börsengangs passenderweise, ich zitiere jetzt mal, wenn die Macht mit einem ist, wie kann man da nicht erfolgreich sein? Fragezeichen.
Scheint wohl ein großer Star Wars Fan zu sein.
Genau. Gucken wir mal, wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. So, Lukas, und was für ein Übergang von Luke Skywalker zu dir. Du machst kurz weiter mit dem Ausblick und ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, die Berichtssaison geht los und zwar volles Programm. Ich glaube, du hast ein paar Unternehmen, die du gleich aufzählen kannst.
Genau, ja.
Es fängt an und dann ist die Langeweile zumindest auch, was die Berichtssaison angeht, definitiv auch zu Ende für die nächsten Wochen.
Nächste Woche kommt noch mal ein bisschen mehr. Diese Woche geht es eher am Freitag los, aber du hast es gesagt, die Berichtssaison geht in die dritte Runde und meistens machen die Banken den Anfang und, wie wir beim letzten Mal auch schon feststellen mussten, auch Pepsi gehört zu den Ersten, die melden nämlich heute die Zahlen, dann bis Freitag kommt noch Domino's Pizza als Restaurant, dann kommen... Donnerstag dann Domino's Pizza. Am Freitag kommen dann die Banken, die großen Banken aus den USA, JP Morgan, Wells Fargo und BlackRock. Aus Deutschland habe ich hier Südzucker stehen in dieser Woche und nächste Woche geht es dann deutlich mehr rund. Konjunkturell werden aus den USA und aus Deutschland noch die Verbraucherpreise gemeldet, womit Sicherheit nochmal scharf drauf geschaut wird und genau, das war's dann für diese Woche.
Nach dem Arbeitsmarktbericht letzte Woche
bestimmt
nochmal ein spannender Termin.
Ja. Genau. In diesem Sinne, war es das mit dem Ausblick. Nächste Woche, wie gesagt, geht es dann wirklich in die dritte Runde der Berichtssaison. Und bis dahin warten wir mal ab, wie die ersten Zahlen kommen. Feedback freuen wir uns immer drüber unter podcast@vrprivatebanking.de. Und von daher,
danke,
angenehme Woche.
Bis
zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.